In der Früh waren wir auf Rumänisch unterwegs, heute Abend geht es auf Deutsch weiter. Und mit Gottes Hilfe möchten wir dort anknüpfen, wo Vinicius beendet hat, mit der Wichtigkeit, Jesus Christus nachzufolgen. Und dafür möchte ich einen Text lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, mit den Versen 34 bis 38. Markus-Evangelium, Kapitel 8, Verse 34 bis 38. Ich lese aus der Schlachter 2000-Übersetzung. Und er, Jesus, rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Stellt euch das Bild vor, in einer kargen, wüstenähnlichen Region, hunderte Leute, hunderte Menschen versammelt. Und wenn man genauer hinschaut, dann ist dort jemand unter ihnen, der in der Mitte ist und diese Menschen ansieht. Es war Jesus Christus, der die Menschenmengen zu sich zog, der hunderte Menschen zu sich zog. Es waren arme Menschen, es waren keine Menschen, die besonders bekleidet waren, die besonders Ansehen gehabt haben. Es waren dort auch ein paar Priester, auch ein paar Pharisäer, aber die meisten Menschen waren ganz, ganz schlicht und einfach. Es waren Menschen, die kamen, weil da sprach jemand mit Vollmacht. Es waren Menschen, die kamen, weil da war jemand, der heilte. Es war jemand da, über den gesagt wurde, dass er der Messias ist. Und sie kamen und wollten sehen. Alle schauten gleich aus, es war kein Unterschied dort. Die Menschen waren alle gleich, die Menschen hatten alle ihre Bedürfnisse. Und doch war dort ein Unterschied. Und die Bibel erwähnt, dass die Menschen, die zu ihm kamen, oft in zwei Gruppen eingeteilt waren. Und die Autoren sind sehr vorsichtig und erwähnen immer diese zwei Gruppen separat. Und hier haben wir gelesen, dass er die Volksmenge rief samt seinen Jüngern. Von der Bekleidung her waren sie gleich. Man konnte nicht auf den ersten Blick unterscheiden, aber die Bibel unterscheidet zwischen der Volksmenge und den Jüngern. Es war ein Unterschied dort. Und über diesen Unterschied möchten wir heute Abend kurz nachdenken und schauen. Das Wort Jünger kommt im Neuen Testament 263 Mal vor. Volksmenge kommt 175 Mal vor. Es sind zwei Kategorien, die sehr, sehr wichtig sind, und um diese Kategorien dreht es sich eigentlich der Dienst von Jesus. Ich war sehr gespannt und wollte nachschauen, wenn das Wort Jünger 263 Mal vorkommt, wie oft kommt das Wort Christ in der Bibel vor? Wir sagen alle, wir sind Christen. Im Alten Testament gar nicht, sowieso. Und im Neuen Testament kommt das Wort Christ zweimal vor. Natürlich, historisch gesehen, wurde dieser Name in Antiochia gegeben und später wurden sie so genannt. Aber Jesus nannte seine Nachfolger niemals Christen. Christ war etwas, was wie die Leute genannt wurden. Aber Jünger, das spricht mehr über die Identität, über die Beziehung zum Meister. Was sind die Unterschiede und wo sind sie heute? Wir sprechen unter uns und in der rumänischen Sprache verwenden wir für unsere Versammlung das Wort Adunare. Aber wir haben auch das Wort Biserica. Zwischen Adunare, Versammlung, und Biserica, Kirche, ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied. Es versammelt sich hier die Versammlung, aber die Kirche ist nicht gleich der Versammlung. Sondern wir sagen, dass die Kirche Jesu Christi in der Versammlung ist, aber nicht alle, die sich versammeln, sind Kirche. Genauso war auch die Menge. Die Menge kam, aber und die Menge kam zu Jesus. Sie hatten alle den Wunsch, ihn zu sehen, dort zu seinem nachzufolgen, aber nicht alle in der Menge waren Jünger. Und der Unterschied ist krass. Und die Effekte sind sehr, sehr wichtig. Wir schauen uns kurz drei Unterschiede an über diesen Text. Und ich habe auch eine kleine Präsentation, die uns helfen kann, vielleicht auch die der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Die die mitverfolgen können. Und der erste Gedanke, den hier Jesus sagt, er rief die Volksmenge und die Jünger und er sprach zu beiden: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Die Selbstverleugnung bedeutet, dass man eigentlich über seine eigenen Präferenzen, über seinen eigenen Willen, über seine eigenen Gedanken drüber steigt und bereit ist, auf etwas anderes zu schauen. Und Jesus möchte der Menge und den Jüngern sagen: Wisst ihr, was euch unterscheidet oder was dich in die eine oder die andere Kategorie gibt, ist genau die Frage der Selbstverleugnung. Suchst du die Sensation oder suchst du die Beziehung? Die Menge wird immer die Sensation suchen. Der Jünger wird immer die Beziehung suchen. Die Menge suchte die Sensation. Sie war begeistert von der Lehre Jesu und sie sagen: Niemand hat jemals so wie er gesprochen. Er spricht mit Vollmacht, nicht so wie unsere Schriftgelehrten. Die Menge war begeistert von den Wundern Jesu Christi. Und sie brachten ihre Kranken, ihre Gelähmten, die Leute, die Probleme gehabt haben. Und Jesus kümmerte sich um sie und er heilte sie. Und sie waren begeistert, dass sie von Jesus Nahrung bekommen haben. Und eines Tages, nachdem Jesus das Brot und die Fische vermehrt hat, kommt er und sagt der Menge: Wisst ihr was? Ihr folgt mir nicht nach, weil ihr Zeichen gesehen habt. Zeichen sind im Unterschied von Wundern etwas, was jemand tut, um etwas dadurch auf etwas hinzuweisen. Und die Zeichen, die Jesus tat, auch die Vermehrung vom Brot, haben darauf hingedeutet, dass er der Sohn Gottes ist, weil niemand kann das tun, nur er kann das tun. Aber sie sucht nicht die Zeichen, sie sucht nicht zu erfahren, wer er ist. Ihr seid gekommen, weil ihr gegessen habt und gesättigt wurdet. Eure Bedürfnisse wurden gestillt. Ihr seid mir nachgekommen, weil ihr spannende Dinge gesehen habt, weil ihr etwas Außergewöhnliches erlebt habt und weil eure Bedürfnisse befriedigt wurden. Das ist eure Absicht, die Sensation, das Außergewöhnliche, die Unterhaltung und das Stillen der Bedürfnisse. Jesus liebte die Menge. Er verabscheute sie nicht. Er berührte die Menge. Er heilte die Menge. Aber all das tat er nicht nur, um ihre irdischen Bedürfnisse zu befriedigen, das tat er nicht, um sie zu unterhalten, er tat das nur als ein Zeichen, um sie in eine Beziehung zu ihm einzuladen. Aber die Menge versteht das nicht, sie kommt und sie möchte das bekommen, was sie braucht. Sie sucht die Sensation und sie geht weiter. Aber der Jünger, er sucht die Beziehung. Er geht über das Sensationelle hinweg, er erlebt es, er sieht es oft, aber er geht darüber hinweg. Und Vers 35 sagt: Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und des Evangeliums willen, der wird es retten. Der Jünger versteht, dass seine Bedürfnisse, dass sogar das Spannende, was man mit Jesus erlebt, sekundär ist. Und er geht weiter und folgt Jesus seinetwillen, der Beziehung willen mit Jesus Christus. Ihm ist die Beziehung mit ihm wichtig und er ist bereit, den Preis dafür zu bezahlen, weil er weiß, wer Jesus Christus ist. Und er hängt an ihm, weil er eine Beziehung zu ihm hat. Der Jünger identifiziert sich nicht nur mit der Gruppe. Ich laufe mit, weil alle Christen sind. Ich glaube, weil es einfach gut ist, weil meine Eltern geglaubt haben. Nein, er wurde persönlich von Jesus berufen und er trachtet danach, mit ihm Gemeinschaft zu haben, weil er ihn persönlich kennt. Und weil er ihn persönlich kennt, und weil er weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Und er weiß, dass er derjenige ist, der das ewige Leben gibt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ist er bereit, für diese Beziehung alles zu opfern? Alles zu opfern. Weil er sucht die Beziehung und das hält ihn fest. Das Sensationelle kommt und geht. Manchmal geschehen Wunder, manchmal nicht. Gott weiß, warum und wann er was tut. Manchmal werden unsere Bedürfnisse wunderbar gestillt. Manchmal lässt uns Gott leiden. Aber der Jünger hält an der Beziehung fest und die ist ihm wichtig. Ich will dich fragen heute Abend, ob du in der Menge bist oder ob du ein Jünger bist, anhand einer Frage. Suchst du den Segen oder suchst du den Segensgeber mehr? Bist du zufrieden, wenn du von Gott bekommst, was du brauchst und dann ist es dir wurscht? Oder suchst du den Segensgeber und sagst: Herr, ob ich das bekomme, was ich brauche oder nicht, Ich bleibe bei dir. Ich suche dich. Ich liebe dich, Jesus. Egal, was du mir gibst, singen wir in einem Lied. Egal, was du mir nimmst. Wir bleiben bei dir. Wir bleiben bei dir. Ein zweiter Unterschied erfahren wir in der Phrase, die Jesus sagt, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz. Nehme sein Kreuz auf sich. Und die Frage des Kreuzes, das Kreuz, viele sagen, das Kreuz ist die Schwiegermutter oder das Kreuz ist der Arbeitsplatz. Nein, 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 nein. Kreuz bedeutet ganz einfach eine Botschaft. Wenn die Juden damals auf den Straßen von Jerusalem jemanden mit dem Kreuz gesehen haben, hat er gewusst, nein, er geht nicht zur Schwiegermutter. Er geht nicht mit dem Kreuz zur Arbeit. Nein, nein, nein. Das Kreuz bedeutete damals Tod. Das Kreuz bedeutet Sterben. Das Kreuz brachte jemand nur zum Platz, wo er dann umgebracht wird. Und die Frage des Kreuzes, das Jesus getragen hat, wo wir gerufen sind, es zu tragen, stellt uns auf die Kreuzung, ob wir Menge oder Jünger sind. Und die Frage ist, sind wir Opportunisten? Sind wir getrieben von Opportunismus oder von Treue? Die Menge ist immer opportunistisch. Der Jünger ist treu bis zum Kreuz. Bis zum Kreuz. Ich wollte wissen, was Opportunismus bedeutet. Und ich habe mir eine Definition angeschaut und sie lautet, Opportunismus ist die allzu bereitwillige Anpassung an die jeweilige Lage aus Nützlichkeitserwägung. Nützlichkeitserwägung. Ist mir etwas nützlich, passe ich meine Prinzipien dieser Sache an. Ist morgen was anderes nützlich für mich und habe ich Profit davon, lasse ich das Alte liegen und gehe dem anderen Weg. Das macht die Menge. Als Jesus ihnen Brot und Fisch gab, waren sie bei ihm. Als Jesus nach Jerusalem hineinkam und sie hatten ihre Vorstellungen, dass nun die Römer gehen werden, er wird auf dem Thron von David sein, es wird wirtschaftlichen Aufschwung geben, es wird politischen Aufschwung geben, sie werden keine Steuern mehr zahlen müssen, es wird Gold und Silber haufenweise geben, sagten sie, Hosanna, Sohn Davids, und sie legten ihre Kleider auf die Straße. Und im Matthäus-Evangelium vergehen noch 6 Kapitel und dieselbe Menge, die enttäuscht sieht, dass dieser Jesus nicht die Römer, sie von den Römern befreit, sondern von den Römern gefangen genommen wurde, rufen zum Tode mit ihm. Es springt nichts raus für uns. Vergiss es, wir brauchen ihn nicht mehr. Dieselbe Menge. Die Menge ist enthusiastisch, wenn sie die Träume erfüllt bekommt, aber sie ist frustriert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie wollen. Für die Menge ist Jesus nur ein Mittel zum Zweck der Befriedigung der Wünsche. Sie haben einen Gedanken über Jesus. Jesus muss dem entsprechen, was ich will und wehe, es geschieht nicht so. Dann ist Gott nicht gut, dann bete ich nicht, dann komme ich in die Kirche, dann bin ich frustriert, dann gefällt es mir nicht. Wenn Gott mir sagt, was mir gefällt, bin ich zufrieden. Und viele Menschen leben in dieser Welt, viele Christen gehen diesen Weg und sie belügen sich selber. Gott hat zu mir gesprochen, Gott hat mich geleitet. Und wisst ihr was? Wenn du stur deinen Weg gehen willst, wenn du stur in eine Richtung gehen möchtest, dann wird dich Gott gehen lassen und er wird dich sogar unterstützen. Biliam, Herr, soll ich gehen? Nein, geh nicht. Aber er hat gewusst, da springt was raus, Profit. Herr, soll ich gehen? Geh, bitteschön, geh. Und Gott kann dich den Weg gehen lassen. Gott kann dich in die Ehe gehen lassen, weil du deinen Lüsten nachgehen möchtest und du willst unbedingt diesen Weg gehen. Und Gott sagt dir, nein, das ist nicht die richtige Person, nicht der richtige Zeitpunkt. Und sagt, aber ich will. Und Gott sagt, geh, bitteschön. Und dann fahren wir gegen die Wand und geben Gott die Schuld. Weil oft der Opportunismus uns bewegt, uns treibt. Und das ist das Schicksal der Menge, dass sie wetterwendisch ist. Der Jünger aber bleibt treu. Der Jünger bleibt treu, egal ob etwas rausspringt oder nicht. Er bleibt treu, auch dann, wenn er nicht versteht. Eines Tages kommen die Menge der 70 Jünger zu Jesus und Jesus spricht über sein Blut, das getrunken werden muss. über seinen Leib, der gegessen werden muss. Er sprach symbolisch über das, was wir beim Abendmahl feiern, dass wir nur durch den Tod Jesu Christi, durch sein Opfer Leben haben. Und nur aus ihm heraus bekommen wir Leben. Aber die Leute haben das nicht verstanden, die Jünger haben das nicht verstanden. Und viele haben gesagt, das ist zu viel für uns. Die Leute glauben, dass wir verrückt sind, weil wir dir nachfolgen, der du kannibalistische Vorstellungen hast. Wiedersehen, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und Jesus sagt den 12 Jüngern, ihr geht nicht. Und Petrus ergreift das Wort und sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Bei dir sind die Worte des Lebens. Glaubst du, Petrus hat verstanden, um was es ging?
Nein.
Er hat nicht verstanden, aber er hat gewusst, wer Jesus ist und er blieb treu. Der Jünger bleibt treu, wenn er nicht versteht. Der Jünger bleibt auch treu, nicht nur, wenn Gott ihn lobt und sagt, du liebes, liebes Kind, sondern auch, wenn er zurechtgewiesen wird. Derselbe Petrus. Als Jesus sagt, dass er gekreuzigt werden muss, dass er sterben muss, sagt ihm, Gott bewahre dich, dass dir das geschieht. Und Jesus sagt ihm, weiche von mir, Satan, denn du bist ein Ärgernis für mich, Petrus. Du hast nicht die Gedanken Gottes, du hast die Gedanken der Menschen in dir. Du bist vom Teufel geritten mit diesen Worten. Hey, warte kurz, Jesus, ich bin dein Jünger, ich bin dein Kind, du musst respektvoll und liebevoll mit mir umgehen. Du weist mich zurecht, du korrigierst mich. Petrus hätte gehen können, aber nein, er bleibt. Weil ein Jünger lässt sich korrigieren. Das Ziel des Jüngers ist, wie der Meister zu werden. Nicht nur theoretisch, sondern im Verhalten, im Charakter. Und dazu gehört auch Zurechtweisung, Korrektur. Der Jünger bleibt treu, auch da, wenn die Beziehung nicht angenehm und schön und schmackhaft ist. Auch wenn uns Gott manchmal durch die Brüder zurechtweist und korrigiert, der Jünger packt nicht seine 7 Sachen und haut ab und sucht eine neue Gemeinde. Wo die Leute mich respektieren und liebevoll umgehen und ja nicht mein Ego berühren. Ja nicht irgendwie etwas machen, was mir nicht passt. Der Jünger bleibt dort, auch wenn es schwierig ist. Und der Jünger bleibt auch treu, wenn er fällt. Petrus ist gefallen, er hat Jesus verleugnet. Aber er ist wieder aufgestanden und ist treu geblieben. Treue bedeutet nicht Perfektion. Die Jünger waren nicht perfekt und die Bibel zeigt uns das ganz klar, sie waren nicht perfekt. Aber die Liebe zu Christus hat dazu gebracht, Buße zu tun, Reue zu zeigen, sich rehabilitieren zu lassen und zu sagen, liebst du mich, Petrus? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich mehr als die anderen? Ja, ich liebe dich. Dann weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schäflein und folge mir nach. Er bleibt treu, auch wenn er fällt. Die Frage bei den Christen ist nicht, ob sie fallen. Die Frage ist, ob sie liegen bleiben und nicht bereit sind, wieder aufzustehen und Christus nachzufolgen. Der Jünger bleibt treu. Und ein dritter Gedanke, mit dem ich zum Schluss komme, ist, dass der Unterschied zwischen der Menge und den Jüngern man der folgenden Aussage sieht. Folge mir nach, sagt Jesus. Folge mir nach. Jesus nachzufolgen bedeutet, das zu tun, was er getan hat. Jesus nachzufolgen bedeutet, in seine Fußstapfen zu treten und ihm, seinem Beispiel, zu folgen. Und diese Frage, die wir uns stellen und die uns teilt in Menge und in Jünger, ist die Frage Sterilität oder Fruchtbarkeit. Die Menge ist steril. Sie folgt Jesus nicht nach. Sie ist nicht bereit, seinem Vorbild zu folgen, weil sie suchen ihre Befriedigung, sie suchen ihren Profit und sie suchen Unterhaltung. Und dadurch können sie Jesus nicht nachfolgen. Das Wort, das sie hören, verändert sie nicht. Es begeistert sie, es beeindruckt sie, aber es verändert sie nicht. Sie kommen in die Gemeinde, sie beten an, sie beten mit, sie dienen vielleicht hier und dort, aber es entsteht keine Veränderung in ihnen, sie bleiben gleich. Sie haben auch keinen Impact in der Gesellschaft, in der Welt. Weil wie sollen wir Christus weiterbringen, wenn wir nicht tragen in uns? Aber der Jünger, er ist fruchtbar. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun, aber wenn ihr in mir bleibt und ich in euch bleibe, dann werdet ihr Frucht bringen. Und der erste interne Aspekt der Frucht ist Christusähnlichkeit. Wenn wir Jünger sind und mit Christus verbunden sind, dann bringen wir Frucht, dann zeigen wir Christus her, dann leben wir ähnlich wie Christus und die Menschen können in uns Jesus sehen, die Liebe, die Geduld, Die Sanftmut, die Keuschheit. Nicht aus eigener Kraft und Willen, sondern aus der Verbundenheit mit Jesus heraus produzieren wir diese Frucht. Und der externe Aspekt der Frucht ist, dass wir anfangen, Menschen zu Christus zu bringen. Eigentlich das bedeutet, Christ zu sein oder Jünger zu sein. Zu lernen, nach dem Vorbild des Meisters zu leben und zu beginnen, auch anderen dieses Beispiel vorzuleben, um beizubringen. Menschen zu Christus zu bringen. Die Menge kann das nicht, die Menge ist steril. Die Menge kommt ein Leben lang in die Kirche, die Menge geht 20 Jahre lang in dieselbe Arbeitsstelle und der Kollege weiß nicht, dass wir Christen sind. Beziehungsweise ekelt sie der Gedanke an, wenn sie uns sehen und wir behaupten, dass wir Christen sind. Weil wir nicht danach leben. Aber der Jünger ist daran beschäftigt, Christus vorzuleben und andere Menschen zu Christus zu bringen. Und sie bringen Frucht, weil dort ist Kraft. Dort ist Christus am Wirken. Und die Menschen kommen begeistert zu Christus. Wo stehst du heute Abend? Diese Botschaft bringt mich dazu, dass ich mich überprüfen muss. Es kann sein, dass du ein Leben lang in die Gemeinde gekommen bist, ein paar Prinzipien gehabt hast, begeistert warst von dem, was geschieht, aber du bist niemals aus der Menge der Volksmenge zu den Jüngern übergetreten. Und heute Abend ruft dich Jesus, folge mir nach. Der Ruf Jesu ist nicht, lass mich in dein Herz kommen. Der Ruf Jesu ist nicht, bekenne nur deine Sünden. Der Ruf Jesu ist, lass alles stehen und folge mir nach. Und vielleicht bist du ein Kind aus einer gläubigen Familie und du bist niemals aus der Menge rausgegangen und Jesus nachgefolgt. Heute ruft dich der Herr, dass du ihm nachkommst. Oder vielleicht warst du mal ein Jünger, der voller Feuer Jesus nachgefolgt ist, aber die Gemütlichkeit, die Passivität hat dich dazu gebracht, dass du dich irgendwo in der Menge versteckt hast. Und heute Abend sind wir alle gleich angezogen. Wir schauen alle gut aus, wir sind alle hier, wir sitzen alle, wir schließen alle die Augen beim Gebet, wir singen, die meisten von uns zumindest, mit bei den Liedern. Es ist kein Unterschied. Aber Gott weiß ganz genau, wo du stehst. Gott weiß ganz genau, ob du in der Menge bist und sagst, dabei sein ist alles. Oder ob du ein Jünger bist, der mit Christus wandelt. Die Menge hat nicht Teil an der Verheißung des Herrn, der Jünger schon. Weil er sagt seinen Jüngern, ich gehe und bereite euch einen Platz, damit wo ich bin, auch ihr seid. Das sagt er nicht der Menge, das sagt er den Jüngern. Herr, hilf uns alle heute Abend, in die Menge der Jünger überzutreten und dir nachzufolgen. Amen.